Zukunft hat der Mensch des Friedens. Unter diesem Motto steht der diesjährige Katholikentag, der zur Stunde in der thüringischen Hauptstadt Erfurt zu Ende geht. 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten über Wege zum Frieden, Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit, den ökologischen Umbau der Gesellschaft, die Krise der Kirchen und die Frage, welche Rolle der Katholizismus als Minderheit in einer überwiegend konfessionslosen Gesellschaft zukünftig noch spielen kann. Prominente Politiker der Bundesregierung waren in Erfurt zu Gast, doch hatten die Veranstalter Politiker der AfD von den Podien ausgeschlossen. Wegen unüberbrückbarer Gegensätze beim Menschenbild. Die hr-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Bauerochse waren in Erfurt dabei und fassen die wichtigsten Debatten zusammen.
Es war ein erhebender Moment am Mittwochabend auf dem Domplatz von Erfurt. Zum Auftakt des Katholikentags läutete die Gloriosa vom Turm des Erfurter Doms, die weltweit älteste freischwingende Glocke des Mittelalters, 11 Tonnen schwer, aus dem Jahr 1497. Tausende Menschen blickten auf den Dom vor dem Abendhimmel, hörten einige Minuten einfach nur auf den Klang dieser Glocke und hingen ihren Gedanken nach. Wie viel Geschichte hat die schon erlebt? Mancher mag auch an die vermeintlich besseren Zeiten des Christentums gedacht haben, als man noch große Dome baute und riesige Glocken goss. Heute sind noch 7% der thüringischen Bevölkerung katholisch. Und die westdeutschen Katholikentagsgäste spüren, dass mit den vielen Kirchenaustritten auch für sie eine neue Zeit beginnt. In der Gesellschaft wehen spürbar rauere Winde, die Demokratie wird angegriffen, Kriege und Krisen fordern die Christen ganz neu heraus. Es stellte sich das Gefühl ein, als läute die Gloriosa mit ihrer langen Geschichte wieder einmal eine neue Zeit ein.
Wir begeben uns in der kommenden halben Stunde auf eine Spurensuche und erkunden, wo die Herausforderung dieser Krisen- und Umbruchszeit beim Katholikentag besonders klar ins Gespräch kam.
Der Kampf für eine lebendige Demokratie sollte nach dem Willen der Veranstalter ja der zentrale Schwerpunkt des Katholikentages sein. Lothar, du hast einige Podien dazu verfolgt. Was war dein Eindruck?
Ja, es war wirklich ein gewichtiger Akzent dieses Katholikentages. Im Programmheft gab es einen eigenen sogenannten roten Faden Demokratie und Vielfalt mit mehr als 20 Veranstaltungen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist und was ich auch als bedrängend empfunden habe, war, wie beunruhigt gerade in den ostdeutschen Ländern politisch Aktive sind im Blick auf das gesellschaftliche Klima, gerade angesichts der anstehenden Europawahl und der Landtagswahlen im Herbst.
Wir haben das Problem, also wir haben ein ernstes Problem, es ist bitter ernst.
Es ist nicht 5 vor 12, es ist 12. Und das ist das Entscheidende, ist noch nicht verloren. Ja, es ist jetzt 12, aber man kann das noch umdrehen und das geht auch.
Nina Gebur war das vom Netzwerk Demokratie und Courage in Dresden und Jörg Müller, oberster Verfassungsschützer in Brandenburg. Müller sagte, die Zahlen in allen Extremismusbereichen steigen konsequent, vor allem aber im Bereich des Rechtsextremismus. Seine These, Extremismus tötet die Demokratie. Trotzdem sagt er, und wir haben es gerade gehört, es ist noch nicht zu spät. Er setzt auf informierte Bürgerinnen und Bürger und sagt, die Demokratie musste lange nicht wehrhaft sein, jetzt muss sie es, aber sie kann es auch. Gleich auf einer ganzen Reihe von Podien beim Katholikentag wurde aber auch deutlich, welchen Anfeindungen gerade diejenigen ausgesetzt sind, die sich für Demokratie einsetzen. Nina Gebur vom Netzwerk Demokratie und Courage beschrieb, wie es ihrer Freundin Doro geht, die sich in Zittau in Ostsachsen für die Demokratie einsetzt.
Doro steht auf dem Marktplatz mit einer Ausstellung zu Demokratie und Toleranz und friedlichem Miteinander. Sie hat einen Security-Mann dabei, immer. Da kommt auch mal jemand vorbei und sagt, wenn die AfD die Wahl gewinnt, bist du die Erste im Abschiebelager. Ganz gezielt. Doro wurde schon mal umringt von Männern. Die haben sie bedroht. Sie konnte die körperliche Gewalt nur abwehren, weil sie gesagt hat, mein Handy läuft mit. Doro hatte die ganze Zeit ihr Kind im Tragetuch vor sich auf dem Bauch. Das ist die Realität derjenigen Leute, die in manchen Ecken dieses Landes und in vielen Ecken dieses Landes sich darum bemühen, diese Demokratie zu verteidigen und ein friedliches Miteinander zu schaffen. Und ich finde, manchmal ist es vielleicht mehr wert, darüber nachzudenken, wie wir diese Leute unterstützen können, wie wir denen den Rücken stärken können, statt darauf zu gucken und zu überlegen, ob ich irgendjemanden aus seinem Mauseloch wieder rausfischen kann.
Damit spielte Nina Gebur an auf die Frage, die auf dem Podium diskutiert wurde, ob Extremisten und Rechtsradikale noch erreicht werden können, durch Gespräche, mit Argumenten und mit Fakten. Natürlich ist es wichtig, das Gespräch zu suchen, wurde gesagt, vor allem mit denen, die eher unsicher sind, die darüber nachdenken, den etablierten Parteien bei der Wahl bloß einen Denkzettel zu verpassen. Demonstrieren ist wichtig, sich in sozialen Medien einmischen und bei populistischen Posts dagegenhalten ist nötig und auch auf die eigene Sprache und das eigene Verhalten achten, so Nina Gebur.
Wie oft sitzt man auf dem Sofa, lehnt sich zurück und schimpft? Also wir sind ja alle Teil dieser Entwicklung und von daher finde ich, das muss man dolle aufpassen, dass man nicht gleich wieder in so eine populistische Rhetorik rutscht, wo die da oben die Einzigen sind, die jetzt wieder bitte was dafür tun sollen, dass alle wieder Vertrauen in die Demokratie entwickeln. Weil ich glaube, das ist eine Aufgabe, die geht an uns alle.
Dafür gab es Applaus. Und das ist sicher auch der rote Faden, der sich durch fast alle Veranstaltungen zu diesem Thema zog. Der Appell, sich an vielen Orten im Großen und im Kleinen für Demokratie, für Freiheit, für Gerechtigkeit und Menschenwürde einzusetzen. Bleibt die Frage danach, was die Kirchen in dieser Situation tun können. Und hier hat der Jenaer Soziologe Hartmut Rosa einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Akzent gesetzt. Auch er sieht dieses massive Aggressionspotenzial, das zurzeit die Gesellschaft prägt, und er fasst den Begriff sehr weit. Er meint gar nicht in erster Linie einzelne Gewalttaten. Er sagt, wir haben im Grunde ein Aggressionsverhältnis zur Natur, zu den Mitmenschen und auch zu uns selbst. Und in dieser Situation setzt er ausdrücklich auf die Religion mit seiner These, Demokratie braucht Religion. Das bedeutet für ihn eine komplett andere Lebenshaltung. Für Hartmut Rosa ist die Frage, was können wir tun, eigentlich schon die falsche Frage.
Weil wir immer denken, wir müssen tun, Welt verfügbar machen. Wir müssen den Nahostkonflikt lösen, den Ukraine-Konflikt lösen, irgendwie mit China dealen, die mit der künstlichen Intelligenz und so. Und dann denke ich oft, eigentlich müssten wir mal aufhören. Wir bewegen uns in einem rasenden Hamsterrad, das immer zu wachsen, beschleunigen, innovieren muss. Und aufhören könnte eine gute Idee sein. Und aufhören heißt nicht nur einfach anhalten, sondern aufhören. Lass dich mal berühren, lass dich mal anrufen.
Man hört es schon, Hartmut Rosa entwirft hier ein richtiges Gegenbild. Er spricht in diesem Zusammenhang von Resonanz, wenn wir uns berühren lassen, von Menschen etwa oder auch von der Musik. Und wenn wir so in eine neue Verbindung kommen mit der Welt, mit den Menschen und mit uns selbst. Und gerade da kommen für Hartmut Rosa eben die Kirchen ins Spiel. Sie können nämlich Menschen wie kaum eine andere Institution zu solchen Resonanzerfahrungen verhelfen.
Weil Kirche Räume anbieten kann, übrigens erstmal architektonisch. Wenn man hier zum Beispiel auch in Erfurt oder in jeder anderen Stadt, wo immer sie herkommen, selbst im Dorf, wenn du da in die Kirche gehst, machst du eigentlich schon räumlich eine andere Erfahrung. Es ist still da in aller Regel. Meistens ist es auch irgendwie dunkel. Es gibt eigentlich für das Aggressionshandeln, ich meine Aggression nicht nur im Sinne von draufschlagen, sondern To-Do-Liste, ich muss das kaufen, ich muss jenes erledigen, ich muss dieses Formular ausfüllen, ich hätte schon lange mal 1000 Schritte machen müssen und so. In der Kirche ist plötzlich kein Aggressionsziel da, nichts, was ich tun und machen muss. Ich würde wirklich sagen, die Erfahrung eines Kirchenraums, selbst wenn sie ungläubig sind, ist schon mal eine, die sie im Moment eigentlich aufhören lässt.
Die Gesellschaft muss lernen, etwas geschehen zu lassen, berührt zu werden und dadurch verwandelt zu werden. Dafür, so Hartmut Rosa, haben die Kirchen im Kern ihrer Botschaft und in ihren Symbolen und Ritualen ein wichtiges Gedankenreservoir, wie er es nennt.
Was Kirche anzubieten hat, auch in einer säkularen Gesellschaft und auch säkularen Menschen, beten zum Beispiel, das ist eine ganz andere Form der Weltbeziehung. Ja, nicht ich tue etwas, sondern ich gehe in mich und wende mich an ein umgreifendes Äußeres zugleich. Gott und Mensch sind in einer Antwortbeziehung. Und dieser Set an Räumen, Zeiten, Praktiken und Ideen, ich glaube, das brauchen wir noch für die nächsten 100 Jahre. Das brauchen wir, um wieder die Zukunft singen zu hören.
Hartmut Rosa mit einer ganz eigenen Idee davon, was die Kirchen einbringen sollen, um das gesunde demokratische Miteinander zu stärken. Ein Katholikentag lebt ja von unzähligen Begegnungen am Rande. Man flaniert zwischen den Veranstaltungsorten und erkundet an Zelten und Ständen auf der sogenannten Kirchenmeile die bunte katholische Welt. Dort präsentieren sich Pfadfinder und Frauenverbände, Gefängnisseelsorgerinnen und schwule Christen, Mönche und Nonnen. Es gibt Kaffee und Süßes, Spiele und Mitmachangebote. Bei den missionsärztlichen Schwestern konnte man am Frieden feilen. Es galt, aus einem Ytongstein den Schriftzug Frieden herauszuarbeiten.
Also die meisten Leute finden das ganz, ganz toll, weil es gibt ja diese Redewendung am Frieden feilen. Das hat uns auch auf die Idee gebracht, weil es ist natürlich eine staubige Sache. Das heißt, man macht sich ja schon mal die Hände schmutzig. Es geht nicht so schnell, wie man denkt. Man denkt so, ach, Ytong, das ist doch weich, dann zack, zack und dann habe ich den Frieden fertig. Nein, es dauert seine Zeit. Es ist eine Frage von Haltung, weil man muss sich ein bisschen bücken. Ja, ich finde, das sind starke Parallelen auch zu, wenn man sich für den Frieden einsetzt. Aber es lohnt sich.
Frieden schaffen ohne Waffen. Das war ja ein Slogan der christlichen Friedensbewegung der 80er Jahre. Die Zeiten haben sich gewandelt. Europa hat einen Aggressor in den eigenen Reihen. Frieden schaffen, heute also auch mit Waffen. Klaus, hat sich der Katholikentag in dieser Frage positioniert?
Ja, der Katholikentag hat bei seiner Debatte über friedensethische Kriterien in neuer Zeit hinter dieses mit Waffen dann doch ein Fragezeichen gesetzt, aber angesichts der Lage stellte das in Erfurt eigentlich niemand grundsätzlich in Frage. Manfred Weber, CSU-Politiker und Fraktionsvorsitzender der EVP-Fraktion im Brüsseler Parlament, formulierte das weitgehendste Plädoyer dafür.
Putin testet uns jeden Tag aus. Er hasst die Art, wie wir leben, dass wir in Freiheit leben, dass wir in der Demokratie leben, in einem Rechtsstaat. Er hasst diese Art. Und deswegen ist meine Botschaft schon, ich glaube, wir werden dann Putin stoppen, dass er nicht weitermacht mit Provokationen, wenn wir Stärke zeigen. Ich bin der Meinung, dass am Ende der Tage die nukleare Abschreckung die eigentliche Sicherheit bedeutet in der heutigen Welt.
Frieden und Sicherheit in Europa also nur durch nukleare Abschreckung? Darf man mit Waffen drohen, die aus Europa dann eine Wüste machen? Der Mainzer Bischof Kohlgraf, Vorsitzender der katholischen Friedensorganisation Pax Christi, äußert Bedenken.
Ich kann nur abschrecken, wenn grundsätzlich im Raum steht, ich bin auch bereit, die Dinger einzusetzen. Und das wäre meine Sorge bei einem europäischen nuklearen Schirm. Wollen wir das wirklich? Eine massive Zerstörung von Welt, Mensch und Umwelt. Bedenken wir die Folgen. Ich schaue dann doch in die christliche Ethik, die davor immer gewarnt hat, dass auch ein sich verteidigen nie mehr Schaden anrichten darf als die Bedrohung, die mich trifft.
Wäre es gerade auch aus christlicher Sicht nicht Zeit für ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und Zeit, sich an einen Tisch zu setzen? Solche radikalen Forderungen stellte in Erfurt niemand auf. Die Podien waren eher harmonisch besetzt. Eine solche Forderung würde die Kapitulation der Ukraine bedeuten, würde sie einem totalitären Staat und den Gräueltaten ausliefern, wie man sie aus Butscha kennt, meinte der EVP-Politiker Manfred Weber. Und mit Blick auf den Papst und seine Äußerung, dass es Zeit wäre, die weiße Fahne zu hissen, verlangte er von der katholischen Kirche, sie dürfe in dieser Frage nicht unbestimmt bleiben.
Die katholische Kirche muss auch zum Ausdruck bringen, was die Natur dieses Konflikts ist. Es ist schon, wenn ich so überspitzt sagen darf, ein Konflikt zwischen Gut und Böse.
Mit der Einteilung der Welt in Gut und Böse fremdelte allerdings der Münsteraner Friedensforscher Heinz-Günther Stobbe. Er sieht es als eine Aufgabe christlicher Pazifisten an, wenn man Waffen schon zähneknirschend dulden muss, zumindest innerlich jetzt schon eine Zeit vorzubereiten, wenn die Waffen schweigen, jetzt schon die Gräben des Hasses zuschütten zu helfen. Er erinnerte dafür an den Zweiten Weltkrieg.
Dass die ersten Hilfslieferungen nach Deutschland, humanitäre Hilfe aus Amerika gekommen ist, das waren unsere Kriegsfeinde. Und die haben unmittelbar nach dem Krieg in Deutschland humanitäre Hilfe geleistet. Und das ist nicht über Nacht passiert, sondern weil da vorher in den Köpfen und in den Herzen schon was passiert ist. Und das müssen wir heute auch tun und vorbereiten.
Mönche und Nonnen prägen heute nicht gerade das Straßenbild unserer Städte. Man ahnt in Erfurt, dass das einmal anders gewesen ist. Erfurt ist durchsetzt von altehrwürdigen Klostergebäuden, von Luthers Augustinerkloster über das Barfüßerkloster bis hin zum Predigerkloster und viele mehr. Doch heute leben dort keine Ordensleute mehr. Beim Katholikentag aber verändert sich das Bild für ein paar Tage und man sieht viele Ordensleute in ihren unterschiedlichen Trachten. Schwester Kerstin Marie Beretz kommt bei unserer Begegnung am Rande in einem hellbeigen Gewand daher. Die Dominikanerin bietet beim Katholikentag ihre Dienste als Coach an, genauer gesagt als Berufungscoach.
Als Berufungscoaches unterstützen wir Menschen dabei mit einer Methode, die aus dem systemischen Coaching und aus unserer christlichen Spiritualität entwickelt wurde von Alexander Kaiser. Also wir unterstützen Menschen dabei, ihre eigene Berufung zu finden und in ihr Leben zu integrieren.
Heißt es, Sie wollen Nachwuchs rekrutieren?
Niemals. Also es geht ja dabei zu sagen, jeder Mensch hat eine ganz eigene und einzigartige Berufung und wir unterstützen Menschen dabei, ihre einzigartige Berufung zu entdecken und zu leben. Wenn da am Ende jemand sagt, hey, und ich würde gerne mein Leben mit euch irgendwie verbringen oder so, dann immer herzlich willkommen. Aber es geht niemals um Rekrutierung, denn Rekrutierung widerspricht total dem Berufungsgedanken.
Was ist denn so, wenn Sie mit jungen Erwachsenen zu tun haben, so Ihre erste oder vielleicht die erweckendste oder wichtigste Frage, wenn es um Berufung geht?
Ja, wir stellen so viele Fragen, deswegen kann ich jetzt ganz schlecht nur die eine erste oder erweckendste Frage stellen. Aber ich glaube, was schon immer ganz hilfreich ist, ist zu fragen, was brauche ich, damit es mir gut geht. Also ich meine, so als Dominikanerin ist ja so unser Anliegen, die frohe Botschaft zu verkünden. Und Menschen, die ja ihre eigene Berufung finden, sind eigentlich ja nah dran an der frohen Botschaft.
Dass die katholische Kirche mit der frohen Botschaft bei vielen nicht mehr ankommt, hat auch hausgemachte Gründe. Es gibt Fehler im System, die nicht zuletzt durch den Missbrauchsskandal offenbar wurden. Beim sogenannten synodalen Weg von Bischöfen und Laien hat man in den vergangenen Jahren viele Reformvorschläge formuliert. Aber es zeigte sich, dass Rom Reformen verhindert. Etwa beim geplanten synodalen Rat, wo Laien und Bischöfe auf Dauer in der Kirchenleitung in Deutschland zusammenarbeiten sollen. Ein Moratorium des synodalen Weges konnten die deutschen Bischöfe unter Limburgs Bischof Georg Betzing durch Reisediplomatie nach Rom gerade noch verhindern. Klaus, hat dieser Reformprozess auch auf dem Katholikentag eine Rolle gespielt? Und welche Stimmung hast du da wahrgenommen?
Ja, der Unmut über das katholische Reformtempo, das schleppende Tempo ist sehr groß. Für die oberste Laienvertreterin beim Synodalen Weg, die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Irme Stetter-Karp, ist es unerträglich, dass Rom die Laien so auflaufen lässt.
Wir beide haben mehrere Briefe an den Papst geschrieben mit der schlichten Bitte, ob wir miteinander sprechen können, weil wir uns erläutern wollten bei all den Zerrbildern, die da waren. Also wir waren noch nicht gemeinsam in einem Gespräch und noch härter, wir haben keine Antwort. Wir haben auf diese Briefe keine Antwort. Ich nenne das Kommunikationsverweigerung.
Der Papst gibt in dieser Situation für viele eine zwiespältige Figur ab. Einerseits gibt er den Reformblockaden gegen Deutschland seinen Segen. Andererseits öffnet er aber auch Türen, etwa indem er bei der Weltbischofssynode gegen die Bedenken seiner Kirchenrechtler 50 Frauen als voll stimmberechtigt beteiligt. Oder auch indem er kleine Segensgesten für homosexuelle Menschen weltweit erlaubt hat. Welchen Reim macht sich Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, auf diesen seinen Papst?
Der Heilige Vater ist pastoral ganz weit. Der will, dass Menschen berührt werden vom Evangelium in ihrem Herzen. Und dazu sollen die Priester und alle anderen alles möglich machen. Aber im Prinzip und an den Prinzipien will er nichts ändern. Das hat er mehrfach gesagt. Deshalb ist nicht zu erwarten, dass Papst Franziskus die Lehre der Kirche in einer wesentlichen Frage verändert. Wir fordern oder haben Beschlüsse gefasst im synodalen Weg, wo wir sagen, es gibt Segnungsfeiern in der Kirche in Deutschland. Aber wir möchten, dass die Grundlagen dafür auch im Katechismus geschaffen werden, sodass der Katechismus in bestimmten Formulierungen, insbesondere im Blick auf gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften, verändert wird. Dass das ein wiederholt eintretender Schmerz ist, den man beseitigen muss, wenn man Menschen nicht verletzen will, das kommt nicht rüber.
Und so bleibt es bei der beim Katholikentag erneut beklagten Situation, dass laut Umfragen zwar 95% der Katholikinnen und Katholiken die Reformen des synodalen Weges wollen, aber eben, dass Rom auch nicht darauf hört. Und damit einen der Gründe liefert, warum die katholische Kirche mit beispiellosen Austrittszahlen zu kämpfen hat.
500 Veranstaltungen standen beim Katholikentag auf dem Programm und darunter auch nicht alltägliches. Kadra Zreine zum Beispiel ist Christin, Palästinenserin und lebt in Bethlehem. Sie bietet einen kleinen Sprachkurs für Arabisch und Hebräisch an. Bei unserer Begegnung am Rande zeigt sich, Sie tut es mit Hintersinn.
Ich werde beide Sprachen vorstellen mit einigen einfachen Sätzen und damit einfach nur zeigen, wie ähnlich diese Sprachen sind. Die hebräische Sprache und die arabische Sprache sind Geschwister.
Geben Sie mir ein Beispiel.
Zum Beispiel, ich heißt auf Arabisch Anna und im Hebräischen Anni.
Was ist Ihre Mission? Warum machen Sie das?
Meine Mission ist, das Missverständnis aus der Welt zu schaffen, dass die Palästinenser die Juden hassen. Wir haben ein Problem mit der Regierung, aber nicht mit den Juden. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Wir leben schon seit 2000 Jahren miteinander auf dieser Erde und auf diesem Land untereinander. Verstehen sich die Menschen prima.
Sind Sprachen auch Brücken?
Ja, ich bin ja fester Überzeugung, dass Sprache Verständigung bringt. Und Verständigung bringt den Frieden. Denn wenn ich dir sagen kann, was mich stört oder was ich fühle, vielleicht hast du dann Verständnis auch für mich.
Die Menschen in Ost und West in Deutschland sprechen zwar dieselbe Sprache, aber ob sie auch Verständnis haben füreinander, das steht auf einem anderen Blatt, auch kirchlich. Katholikinnen und Katholiken im Bistum Erfurt sind ja eine Minderheit in der Gesellschaft. Sie machen nur 7% der Bevölkerung aus. Und westdeutsche Bischöfe schauen derzeit mit einer Mischung aus Angst und Neugier auf die Kirche im Osten Deutschlands. Denn auch im Westen rutschen sie gerade zahlenmäßig in die Minderheit. Der Erfurter Weihbischof Reinhard Hauke ist bekannt dafür, dass er keine Angst hat, auf konfessionslose Menschen in Erfurt zuzugehen. Er bietet schon seit Jahren, so auch wieder beim Katholikentag hier, Segnungsgottesdienste für Liebende an, ohne nach der Taufurkunde zu fragen. Und genauso veranstaltet er christliche Jugendweihe feiern. Wir wollten von ihm wissen, was die Westkirchen von den Minderheitenkirchen im Osten eigentlich lernen können.
Da Kirche eigentlich in allen Lebenssituationen funktioniert, da sie sich ja mit Jesus Christus beschäftigt, der die Mitte der Kirche ist, da ist es ja im Prinzip egal, wie viel ihm folgen. Also sicherlich wünscht man sich, dass es viele sind, aber da wir ja auch davon dem Geschenk des Glaubens reden, muss es auch dieses Geschenk des Glaubens geben und dafür muss sich jemand öffnen. Wir können traurig sein darüber, dass der volkskirchliche Charakter damit im Prinzip schwindet. Aber es ist ja immer die große Frage, ob Jesus eine Volkskirche wollte oder eine Entschiedenheitskirche wollte. Und man soll sich nicht ängstigen, sondern auch dorthin schauen, wo es Leute gibt, die das schon praktizieren über viele Jahre.
Gibt es denn auch als Kirche in der Minderheit noch den Willen oder auch das Können, Gesellschaft mitzugestalten, Gesellschaft mitzuprägen, sich einzumischen?
Grundsätzlich sind wir natürlich immer wieder auch Kirche in dieser Welt. Und je nachdem, wie die Welt sich auch für Kirche öffnet, ist es dann auch gegeben, dass man in der Welt sich engagiert. Mein Ziel ist eigentlich immer, dass alle, die auch katholisch sind, sich in dieser Gesellschaft engagieren, in ganz verschiedener Weise, weil sie damit ja auch so ein bisschen Senfkorn sein können oder ein bisschen was eintröpfeln können in die Gesellschaft, die vielleicht sonst keinen Gottesdienstbezug hat. Wir sind Kirche in dieser Welt und da muss man sich auch für diese Welt interessieren und öffnen. Und wenn sie uns vielleicht auch ärgert, sollte man dann auch alle möglichen Wege suchen.
Wenn Sie jetzt einen westdeutschen Bischof vor sich haben oder eine Gruppe von westdeutschen Bischöfen, wenn Sie einen Rat geben müssten oder eines, was man lernen kann von der Kirche in einer Minderheitensituation hier in Ostdeutschland, was würden Sie dann als erstes sagen?
Ich sage immer, wenn es kommt ja öfter vor, dass ich dem begegne, habe keine Angst vor Veränderung. Angst vor einer Veränderung, die lähmt und dann kann ich gar nichts mehr machen. Wenn ich einer Veränderung mutig entgegengucke, dann kann ich mir auch wieder was überlegen, was könnte vielleicht verändert werden, auch in meinem eigenen Denken. Also das ist so ein bisschen auch mein Evangelium, was ich den Mitbrüdern auch immer sage. Ja, der Altbischof hat immer gesagt, wir sind weiße Raben, die verstehen uns manchmal nicht, aber wir haben doch was Gutes zu sagen.
Reinhard Hauke, Weihbischof von Erfurt und als Dompfarrer auch Herr der imposanten Gloriosa-Glocke im Erfurter Dom. Lothar, hat sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Katholikentages dann tatsächlich eine neue Zeit eingeläutet?
Ja, ich denke in gewisser Weise schon. Nach meinem Empfinden bot der Katholikentag in Erfurt zwei Entdeckungen. Zum einen hat für die Teilnehmenden aus dem Westen der Begriff Minderheit vielleicht seinen Schrecken verloren, weil sie ganz direkt erfahren haben und erleben konnten, dass die ostdeutschen Katholiken schon seit Jahrzehnten in der Minderheit doch recht kraftvoll in die Gesellschaft hineingewirkt haben und noch wirken. Und das andere sehe ich in einer starken Ermutigung dieser Tage in Erfurt, sich eben auch als Minderheit nicht ins Schneckenhaus privater Frömmigkeit zurückzuziehen, sondern wie es der Limburger Bischof Betzing dieser Tage gesagt hat, dass die Christen eben nicht zuerst fragen, was wird aus uns, sondern für wen sind wir da?
Insofern also, obwohl der Erfurter Katholikentag zahlenmäßig ein kleiner Katholikentag war, war er doch für die Kirche in Deutschland eine wichtige Weichenstellung.
Zukunft hat der Mensch des Friedens. Sie hörten eine Sendung von Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister mit Berichten und Dokumenten vom diesjährigen Katholikentag in Erfurt. Camino gibt es auch als Podcast in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des HR, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse hr.de/religion.